Peace counts. Frieden zählt. Wie Menschen Konflikte ohne Gewalt lösen.
Das Wort Gacaca bedeutet im Gras. Gacaca-Gerichte sind in Ruanda öffentliche Dorfgerichte unter einem großen, schattigen Baum, halt im Gras. Früher, da schlichteten sie Streitereien im Dorf um den Kaufpreis eines Kalbes oder ein Stückchen Land. Das ist lange her. Heute stehen vor den Laienrichtern mutmaßliche Mörder. Die Richter müssen 556.000 Anklagen wegen des Völkermords in Ruanda von 1994 abarbeiten.
Ich kenne diesen Mann. Ich weiß, dass er unter denen war, die töteten. Hör auf zu reden wie ein Heranwachsender. Sag uns, was du weißt. Er trug Tarnkleidung während des Genozids. Warum das?
Einige Leute sagten zu mir, du hast so ein schönes Gewehr, das kannst du nicht tragen ohne Uniform. Und sie schenkten sie mir. Ich konnte nicht Nein sagen. Die Uniform sah gut aus.
Folge 1, Ruanda. Tage der Wahrheit, Tage der Lüge. Von Heiner Wember und Bernd Hauser.
Der Tag erwacht in Ruandas Hauptstadt Kigali. Morgens um 7 scheint die Welt hier noch in Ordnung. Ruanda, das Miniland in der Mitte des Kontinents, wird auch die afrikanische Schweiz genannt oder Land der 1000 Hügel. Hochgelegen mit einem milden, feuchten Klima, trotz großer Armut aufgeräumt und proper wie ein Schrebergarten. Pater Otto Meyer, 58, freut sich über seine wissbegierigen Kinder. 130 Jungen und Mädchen in der Grundschulklasse hängen an seinen Lippen. Und bei jeder Frage des katholischen Pfarrers im blauen Kurzarmhemd schnellen die Finger in die Höhe. Fröhliche Kinder, singfreudig und übermütig. Doch hinter dem schönen Schein verbergen sich Abgründe. Jedes dritte Kind in Meyers Klasse hat beim Völkermord Vater oder Mutter verloren oder sogar beide. Andere Kinder sind Söhne und Töchter der Täter. Sie hören zu Hause von Siegerjustiz und Ungerechtigkeit. Ruandas Gesellschaft ist traumatisiert. Pater Meyers Botschaft an die Kinder ist nicht neu, sondern 2000 Jahre alt. Der Mensch muss verzeihen.
Es tut ihm gut. Es ist also gut für die seelische Gesundheit einer Person zu verzeihen. Und wir sagen halt immer, Jesus am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wer dann nicht verzeiht, der also den gewöhnlichen Weg geht, ich wünsche meinem Übeltäter, dem Mörder meiner Kinder oder meines Mannes, dem wünsche ich, dass er viel Unglück bekommt. Also die meisten Schimpfwörter gehen dahin aus, dass der andere schlecht stirbt. Also, dass er an Durchfall stirbt oder dass die Sandflöhe ihn umlegen und so weiter. Damit ist sein ganzes Gedächtnis, sein Kopf ist irgendwie vergiftet. Und er kann also nicht mehr vorurteilslos dem anderen begegnen, weil von seinem Kopf her er diesen Schritt nicht wagt und nicht kann.
Otto Meyer weiß, wovon er spricht, denn er war mittendrin im Grauen des Völkermords von 1994.
Die Bevölkerungsgruppen Hutu und Tutsi sprechen die gleiche Sprache, haben die gleiche Kultur und leben seit Jahrhunderten zusammen in den Ländern Ruanda, Burundi und Uganda. Trotzdem gab es häufig Spannungen zwischen ihnen, die oft zu Massakern führten. Die als Langnasen verspotteten helleren Tutsi, eher Viehzüchter, kamen im 15. und 16. Jahrhundert in diese Gegend. Sie stammen aus dem äthiopischen Raum. Die Tutsi dominierten bald die meist Ackerbau treibenden Hutu, nahmen aber deren Sprache an. Die Hutu wiederum bilden bis heute eine starke Mehrheit von 85% der Bevölkerung in Ruanda. Sie sind in der Regel kleiner und dunkler als die Tutsi. Die deutschen Kolonialherren, später dann die belgischen, verschärften den Konflikt. Für sie waren die Tutsi eine Art Edelafrikaner, die sie zu ihrem Werkzeug bei der Ausbeutung der Kolonie machten. Nur Tutsi durften zunächst zur Schule gehen. Sie hatten die Jobs in der Kolonialverwaltung und trieben die Steuern ein. 1959 rebellierten die Hutu und übernahmen die Macht in Ruanda. Kurz darauf kam die Unabhängigkeit von Belgien. Nun wurden die Tutsi jahrzehntelang diskriminiert.
Zu Beginn der 90er Jahre drängte eine aus Exil-Tutsi bestehende Rebellenarmee nach Ruanda. Daraufhin kam es zu einem Friedensvertrag, der eine Beteiligung der Tutsi an der Macht vorsah. Doch Extremisten der Hutu in der ruandischen Regierung entwarfen einen geheimen Völkermordplan. Der Kommandeur der UN-Friedenstruppe in Ruanda berichtete schon Anfang 1994 über geheime Waffenlager der Hutu und wollte diese mit militärischen Mitteln ausheben. Sein Vorgesetzter Kofi Annan lehnte dies ab. Der Kommandeur berichtete auch von einem Plan, die UN-Truppe aus dem Land zu bekommen. Es sollten 10 Blauhelm-Soldaten getötet werden, dann würden die Westler von alleine abziehen. Genau so kam es.
Am 6. April 1994 stürzte das Flugzeug des ruandischen Präsidenten ab, vermutlich getroffen von einer Rakete der Tutsi-Rebellen. Dies wurde zum Startsignal für Morde an Blauhelmsoldaten und zum Völkermord an Tutsi. Angestachelt wurden die Mörderbanden der Hutu durch das Hassradio RTLM.
Diese Leute sind der pure Abschaum. Ich weiß nicht, ob Gott uns helfen kann und will. Wir müssen sie einfach selbst eliminieren. Wir müssen sie loswerden. Das ist die einzige Lösung.
Der Tutsi Emmanuel Murangira war damals 39 Jahre alt. Die Hutu-dominierten Behörden befahlen ihm und 50.000 anderen Tutsi, in die Schule von Murambi im Südwesten des Landes zu ziehen.
Am 21. April kamen die Interahamwe mit Bussen. Sie schossen und warfen Granaten und töteten alle. Sie benutzen auch traditionelle Waffen, vor allem um die Kinder und die Frauen zu töten. Wenn sie einen Mann angeschossen hatten, töteten sie ihn mit der Machete.
Ich nutze die Gelegenheit, um die Jungs an der Straßensperre von Kimisagera zu grüßen. Als ich sie gestern getroffen habe, tanzten sie den Zug. Bleibt wachsam. Beobachtet auch die Abwasserkanäle, damit kein Gesindel durchkommt. Bleibt fanatisch. Lasst uns für unsere Stadt und für unser Land weiterkämpfen. Habt Mut, teure Brüder, und bleibt auf Radio RTLM.
Sie schossen mich an. Ich fiel hin auf andere Körper. Die Milizionäre dachten, ich sei tot. Sie nahmen mir meine Kleider. Und als sie den Ort verließen, versteckte ich mich in den Büschen da drüben. Am nächsten Morgen kamen sie mit Lastwagen. Sie hoben ein Massengrab aus, luden die Leichen auf den Lastwagen und warfen sie in das Grab. Dann verließ ich den Busch und floh nach Burundi, wo ich Medizin bekam.
Wo ist das Gesindel geblieben, das ihr angerufen hat? Na, exekutiert wurde es, ganz bestimmt. Singen wir also, freut euch, Freunde!
Pater Otto Meyer versteckte in Kigali etwa 200 Tutsi in Häusern seiner Pfarrei. Kurz vor dem Ende der Terrorzeit entdeckten Hutu-Milizen die Verstecke. 160 Menschen wurden umgebracht, 40 überlebten, Otto Meyer durch eine Granate schwer verletzt.
Ja, also man sieht schon, der Mensch ist zu vielem fähig. Aber gleichzeitig natürlich auch die Erfahrung, dass Menschen über sich hinauswachsen. Eine Nachbarin, die hat einen Krankenpfleger gebeten, sie soll bei mir um Nahrung bitten. Dieser Mann hat immer wieder gesagt, ah, die brauchen wieder was, die brauchen was. Er sagt, ja, leider wurde er umgebracht. Also der Mann hat sein Leben riskiert, hat also Nachbarn ernährt oder andere, die bereit waren, statt zu töten, haben gesagt, ihr könnt mich umlegen. Also ich kann niemanden töten, das ist nicht möglich.
Im Ausland spricht man von den vielen Toten in Ruanda. Man will einen internationalen Gerichtshof einrichten, nur um uns zu entmutigen. Aber wie bei den Massakern in Burundi in den Jahren 72 und 83 werden sie nichts tun. Da könnt ihr sicher sein.
Doch, diesmal taten sie endlich etwas. Die Vereinten Nationen waren so geschockt von ihrem Versagen während des Völkermords, dass sie binnen Monaten einen internationalen Strafgerichtshof im tansanischen Arusha installierten. Dort wurden bislang über 20 Hauptverantwortliche abgeurteilt.
Binnen 100 Tagen schlachteten die Hutu-Milizen wahrscheinlich 800.000 Tutsi ab. Das waren bis zu 90% dieser Minderheit in Ruanda. Außerdem wurden auch viele gemäßigte Hutu umgebracht. Bis die Tutsi-Rebellen Kigali einnahmen und den Völkermord stoppten. Von ihnen sind allerdings auch viele Racheaktionen an Hutu bekannt. Darüber spricht heute niemand. Frankreich ermöglichte mit einer Eingreiftruppe etwa 2 Millionen Hutu die Flucht in den heutigen Kongo, darunter die extremistische Führung. Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand war ein Freund des mit dem Flugzeug abgestürzten ruandischen Präsidenten gewesen. Der Konflikt zwischen Tutsi und Hutu verlagerte sich in den Kongo.
Heute ist Tutsi-Rebellenführer Paul Kagame gewählter Präsident Ruandas und verfolgt eine Aussöhnungspolitik zwischen Hutu und Tutsi. Die Begriffe dürfen nicht mehr verwendet werden. Offiziell gibt es nur noch Ruanda. Knapp 9 Millionen Ruander, von denen aber 556.000 unter Mord- oder Helfershelferverdacht stehen. Die menschlichen Flamingos auf den Feldern sehen fast so aus, als wenn sie passend für diese farbenfrohe Landschaft erschaffen worden wären. Schwarzhäutige Menschen, alle in rosafarbenen Anzügen, die gelbe Wasserkanister auf dem Kopf tragen. Es sind Gefangene im Arbeitseinsatz. Wegen der rosa Kleidung nennen die Ruander sie Flamingos.
Kamari. 80.000 Verdächtige warten in den ruandischen Gefängnissen auf ihren protestischen Gefängnis.